Netzwerks. Wir haben heute ein super spannendes Thema für euch und haben im Vorfeld auch schon ganz, ganz viel positive Resonanz bekommen und freuen uns, dass ihr heute hier seid. Let's talk money. So bist du zur erfolgreichen Investorin. Wir haben das Webinar gemeinsam vorbereitet, wenn du einmal auf die nächste Seite gehst, mit dem Lead Germany Chapter. Ich bin der Head des Lead Germany Chapters und werde euch heute einmal durch die Veranstaltung führen. Und bevor wir damit anfangen, gibt es immer ein paar Punkte, die wir gerne vorab mit euch teilen möchten. Nämlich zum einen, bitte macht den Computer-Audio an. Ihr seid aktuell alle im Zuhörmodus. Und es gibt zwei Funktionen, die ihr nutzen könnt. Das eine ist die Chat-Funktion, auf der wir gerade schon die Möglichkeit hatten, euch kennenzulernen. Vielen Dank dafür. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr während des Webinars die Fragen- und Antworten-Funktion auch nutzen könnt, um eure Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, schon bei diesem spannenden Thema zu wissen. Wir haben Zeit am Ende eingeplant, um eure Fragen auch entsprechend aufzunehmen und von Carolina beantworten zu lassen. Und das fällt an der Stelle auch nochmal mitgeteilt. Die heutige Sitzung wird aufgezeichnet. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, euch das im Nachgang nochmal anzuschauen, ganz in Ruhe oder sie auch mit Kollegen oder Kolleginnen entsprechend zu teilen. Gerne auf die nächste Seite. Das Lead-Netzwerk ist ein branchenübergreifendes Netzwerk und wir möchten an der Stelle gerne darauf hinweisen, dass es ganz klare kartellrechtliche Rahmenbedingungen gibt, an die wir uns halten, an die wir uns selbstverständlich auch im Rahmen dieses Webinars halten werden und euch entsprechend auch darum bitten möchten, dass ihr euch da ebenfalls heute dran haltet. Und wenn ihr euch die Frage stellt, was ist denn eigentlich das Lead-Netzwerk? Ich habe jetzt in der Vorstellung von dem heutigen Webinar das erste Mal davon gehört. Dann eine kurze Zusammenfassung auf der nächsten Seite. Wir sind das erste und auch das einzige europäische Netzwerk, was sich dafür engagiert, mehr Frauen in den Bereich des Konsumgütersektors als Mitarbeiterin zu gewinnen und diese auch weiterzuentwickeln. Wir haben mittlerweile, diese Zahl ist tatsächlich nicht mehr ganz frisch, wir haben sogar schon über 12.000 Mitglieder. Wir haben über 37 Partnerunternehmen und das Netzwerk funktioniert so, dass es von den Mitgliedern für die Mitglieder ist und wir haben über 200 Unterstützer und Unterstützerinnen in diesem Netzwerk. Es ist nämlich ein Netzwerk, was sowohl für Frauen als auch für Männer geöffnet ist. Und es gibt, so wie das Deutschland-Chapter, weitere Länder-Chapter und auch einige funktionale Chapter. Wenn ihr euch da mal durchklicken wollt, da ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei. Wer sind wir als Deutschland-Chapter? Und da haben wir auch einmal einen kurzen Überblick mitgebracht. Wir sind eins der Chapter, da sind wir super stolz drauf, was mit am stärksten gewachsen ist in den letzten Jahren. Wir haben sogar zum Anfang dieses Monats, also jetzt mit diesem Webinar, es geschafft, die 1111 Mitgliedermarke zu knacken. Das hier sind also noch die Zahlen aus dem Vorjahr. Wir wachsen weiter stetig und unsere Mitglieder kommen wirklich aus allen unterschiedlichen Industriebereichen und auch aus den unterschiedlichsten Funktionsbereichen in den Unternehmen. Und hier seht ihr auch nochmal einen Überblick von den Mitgliedunternehmen, über die ich gerade eben gesprochen habe, auch nochmal mit Logos für diejenigen, die sich von euch dafür interessieren, wer alles das Netzwerk unterstützt. Jetzt aber auf die nächste Seite, bitte. Wir freuen uns heute, dass wir dich, liebe Carolina, für das Webinar haben gewinnen können. Du wirst CEO und Gründerin von FinMarie, von der ersten Finanzplattform von Frauen für Frauen. Und du hast eine ganz klare Mission, nämlich Frauen im Bereich von Finanzen und Investitionen weiterzubilden und sie zu ermutigen, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Und du bist Expertin im Kapitalmarktgeschäft mit über 10 Jahren Berufserfahrung und hast, glaube ich, eine Menge Tipps und Tricks. Und wir freuen uns riesig, dass wir dich heute hier willkommen heißen dürfen und dass du heute hier bist, um die mit uns zu teilen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank für die sehr tolle Intro, Johanna, und vielen lieben Dank von Lied für die Orga, diese große Event. Vielleicht ganz kurz zu FinMari. FinMari ist die erste Online-Finanzplattform und Mobile-App, die hilft Frauen tatsächlich beim Thema Geldanlage, Finanzbildung, Vermögensaufbau. Und auf der Seite stellen wir natürlich auch Finanzberatung und Coaching dazu. Ich würde gerne mit euch tatsächlich das Thema Rentenlücke, Vermögensaufbau sprechen. Hier habe ich für euch ein einiges Daten oder Grafiken dabei gebracht. Warum müssen wir als Frauen mit dem Altersversorger, mit dem Thema Geldanlage tatsächlich ernsthaft beginnen? Also erstens den Punkt, die viele wahrscheinlich von uns schon kennen, das ist schlechte Bezahlung. Immer noch in Deutschland verdienen Frauen durchschnittlich 21% weniger als Männer, gerade in so Berufe, die schlecht bezahlt sind. Zweitens, wer besser verhandelt, bekommt natürlich auch entsprechend mehr Rendite. Hier ist auch natürlich beim Frauen das große Problem, dass Frauen verhandeln bei der Geldverhandlung, beim Negotiation, nie so wirklich stark wie Männer. Natürlich dritte Gap, die wir sehen, aber wo schon tatsächlich beim viele andere quasi Institutionen und Ministern quasi angesprochen wird, das ist natürlich das gesamte Thema Mutterwerden, Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Nur 11% Frauen investieren regelmäßig an klassische Märkte, entweder in Deutschland oder auch in Europa. 62% Frauen haben keine Finanzplanung bis jetzt. Wie Frauen leben durchschnittlich 6 bis 7 Jahre als Männer und trotzdem haben wir weniger Geld zur Verfügung im Renteneintritt. Und dazu kommt natürlich der schlimmste Punkt tatsächlich, die seit einige Monate auf dem Agenda steht, und zwar Nullzinspolitik, also negative Zinspolitik. Heutzutage, wenn man mehr als 50.000 Euro auf dem Konto hat, muss man natürlich rechnen mit dem negativen Strafzinsen. Und durch die Preissteigerung, durch die Inflation sehen wir natürlich auch Notwendigkeit, Geld im Wertpapierportfolio anzulegen. Wir haben momentan fast 5,1% Inflation in Deutschland. Im Euroraum liegt bei 2,2%. Das ist natürlich extrem wichtiger Punkt von unserem Vermögensaufbau und langfristiger Strategie. Und deswegen habe ich für euch heute ein bisschen so Tipps und Tricks mitgebracht und verschiedene Strategien. Wie kann man besten Geld anlegen? Welche Ziele soll man setzen? Welche Strategie kommen überhaupt in Frage in so unruhige Zeiten, wo wir uns jetzt alle befinden? Bevor wir starten, bevor wir über eine bestimmte Geldanlage sprechen oder Finanzprodukte, muss man als Erstes sich klar Ziele setzen. Es gibt grundsätzlich 3 Möglichkeiten, diese Ziele zu setzen. Wir haben kurzfristige Ziele, das sind diese Ziele, die ihr wolltet erreichen in den nächsten 1 bis 3 Jahre. Dann haben wir mittelfristige Ziele, das sind diese Ziele, die man erreicht normalerweise in 4 bis 7 Jahre. Und dann haben wir langfristige Ziele, die gelten tatsächlich ab 7 Jahre. Wichtig ist natürlich die Frage zu stellen, welche Lücke soll ich finanziert schließen? Wie viel Geld brauche ich schon jetzt anzulegen, um meine zukünftige Rentenlücke zu schließen? In vorherigen Slides haben wir gesehen, dass tatsächlich Rentenlücke bei Frauen liegt bei 43%. Und diese Rentenlücke startet schon jetzt mit 35. Wenn ich weiß schon genau, wie viel Geld brauche ich tatsächlich zu meinem Renteeintritt und meine ruhige Ruhestand, dann ist natürlich die Frage, welche Risikoschätzung habe ich? Bin ich klassischer, so konservativer Investoren oder ist für mich wichtig, tatsächlich renditeoptimierte Produkte im Portfolio haben? Hier habe ich für euch so einige klassische Ziele mitgebracht, was wir als Feedback von vielen unserer Kundinnen und Mandantinnen bekommen haben. Also erstens, als langfristiges Ziel gehört natürlich Vermögensaufbauen, Wealth Management, Altersversorgung. Viele träumen über eine bestimmte große Weltreise oder Immobilien zu kaufen. Das gehört auch natürlich dazu im Portfolio. Für viele, zum Beispiel junge Mutter, ist das Thema Geldanlage für Kinder extrem wichtiger Zeitpunkt. Und es gibt immer noch diejenigen, die haben keine konkrete bestimmten Ziele angelegt. Das hilft natürlich langfristig nie so wirklich. Wie sollte ich überhaupt meine Ziele und meine Situation, also finanzielle Situation, beurteilen? Es gibt grundsätzlich 3 Schritte. Erstens muss man überlegen, was ist jetzt gerade mein Status quo? Wo stehe ich gerade mit meinen Finanzen? Wie viel Geld kommt rein? Wie viel Geld kommt raus? Welche Ausgabe habe ich monatlich? Schritt Nummer 2, meine Anlageziele und mein Anlagehorizont zu betrachten. Man kann natürlich nicht alle Ziele gleichzeitig auszufüllen. Das geht leider nicht. Aber man kann natürlich auch klare, definierte, terminierte und von allen strukturierte Plan anzulegen. Vielleicht kennt ihr diese Methode SMART. Das geht um quasi tatsächlich Ziele setzen. Genau diese SMART-Methode nutzen wir im Finanzbereich, um richtige, konstruktive, strukturierte Ziele zu setzen. Und der dritte Schritt ist natürlich, wo und wie kann ich mein Geld am besten anlegen? Welche Optionen als private Investorin, als Anlegerin sind überhaupt für mich geeignet? Was gibt momentan auf dem Markt? Das werden wir heute alles besprechen. Als erster Schritt ist natürlich extrem wichtiger Punkt, richtige Haushaltsbuch zu halten. Wir können uns in zwei verschiedenen Wege, wir können in zwei verschiedene Wege tatsächlich gehen. Eine Möglichkeit ist tatsächlich so klassische Haushaltsbuch zu nutzen, Apps. Auf dem deutschen und europäischen Markt gibt es extrem viele Anbieter, die kostenlose Money-Management-Tools anbieten. Eine davon ist zum Beispiel N26 oder Finanzguru oder Rentablo oder GetSuper. Wir haben Moneyfy, wir haben Money Manager, wir haben Wallet von Budget Bakers. Angebot auf dem Markt ist extrem groß. Die unterscheiden sich natürlich von den verschiedenen Features, die sie anbieten, und die unterscheiden sich natürlich von den Bedienungen. Grundsätzlich, für diejenigen, die sind so App-affin, macht das Sinn, tatsächlich so eine App unterladen und überprüfen, okay, wie kann ich am besten meine Finanzen in guten Rahmen kategorisieren. Und grundsätzlich, alle diese Finanzhaushalt-Apps, die helfen euch automatisch, euer Einnahme und Ausgabe in verschiedenen Kategorien zu kategorisieren und helfen euch tatsächlich, am Ball zu bleiben mit euren Savings-Plans oder auch mit euren Investment-Möglichkeiten. Für diejenigen, die sind mehr so klassisch Excel-Freunde, dann haben wir natürlich auch entsprechende Tools, die man auch sehr gut nutzen kann. Also hier habe ich für euch eine Excel-Tabelle mitgebracht, die wir tatsächlich als Finmari ganz häufig nutzen, um bessere quasi Überblick und Kontrolle über alle Einnahmen und Ausgaben von unseren Kundinnen anzubieten. Und das ist so klassische Tabelle, wo ihr von Monat zu Monat seht ganz genau feste Ausgaben und flexible Ausgaben versus Einkommen. Das ist ein extrem gutes Tool, um eure Ausgabe und Einnahme zu optimieren. Hier habt ihr extrem gute auch Übersicht über eure langfristige Finanzplanung. Wir haben tatsächlich nochmal nachgerechnet, wie viel kosten die Lebenshaltung kosten. Beim klassischen Single-House-Familie, die liegen zwischen 600 und 800 Euro, je nachdem natürlich, welche Stadt wohnt ihr. Und für jede zusätzliche weitere im Haushalt lebende Person sind 200, 300 dazu addiert. Für klassische vierköpfige Familie mit zwei Kindern, das muss man mindestens 1.200 Euro an Lebenshaltungskosten rechnen, natürlich ohne Wohnkosten. Falls ihr große Freunde und Spaß habt beim klassischen Excel-Spreadsheet, sagt uns einfach Bescheid. Wir schicken euch entsprechend die Tools, die ihr sehr einfach nutzen könnt für die zukünftige Haushalt-Budgeting. Der nächste wichtige Punkt ist, wenn ich schon weiß, wie sehen meine tatsächlich Konten, Einnahme- und Ausgabensystem, dann der extrem wichtige Punkt ist, Kontensystem zu haben. Das heißt, man soll grundsätzlich 3 bis 4 verschiedene Konten zu haben. Erstens, das ist klassische Haushaltskonto. Und die Idee dahinter ist, dass die ganzen Zahlungen bezüglich Miete, Wohnkosten, Lebensmittel, alle gehen von diesem Konto. Die zweite Konto, extrem wichtige, das ist Notreservekonto, also Notgroschenkonto, wo ihr grundsätzlich euer Notfall-Summe packt. Und das ist normalerweise 3 bis 6 Nettogehalte. Dritte Konto, die tatsächlich auf jeden Fall Sinn macht, das ist Rücklagenkonto, also klassischer Sparkonto. Und dieses Sparkonto bildet für euch so Finanzpuffer für Urlauber, Auto, vielleicht Reparatur in Immobilie und so weiter und so fort. Und dann haben wir die letzte Konto, das ist Investitionskonto. Und die Idee von diesem Investitionskonto ist tatsächlich null langfristige, mittelfristige und langfristige Geldanlage. Also das heißt, wenn dein Gehalt kommt, soll eine bestimmte quasi Prozentsatz direkt auf diesem Investmentkonto übertragen sein. Und nach dem Motto Don't touch, don't dig, lass das wirklich für dich langfristig weiterarbeiten. Also das heißt, erste Stelle, Haushaltsbuch durchführen. Das zweite Punkt ist Ausgabebudget, wirklich festlegen, wie viel kosten mir zum Beispiel monatliche Einkäufe, zusätzliche Urlaubshobby, Weiterbildung. Dann diese Kostensystem aufbauen und dann der nächste Schritt ist tatsächlich Finanzen mit den verschiedenen Dauerauftragen, automatisierte Online-Investment zu starten. Hier habe ich für euch so drei Tipps, schnelle Tipps mitgebracht. Was kann man machen schon jetzt mit dem euer Budgeting? Erster Tipp ist, dass idealerweise soll man zwischen 10-20% euer Nettoeinkommens am Anfang des Monats auf der Seite zulegen als für die Investmentkonto. Für die Eingestellte rechnen wir mit 2-3 Monate Einkommen auf dem Tagesgeldkonto für die Notgroschen, für unvorhersehbare Ausgabe und so weiter und so fort. Das ist sogenannte Emergency Funds Konto. Und der dritte Punkt ist, wichtiger Tipp ist natürlich alle Sonderzahlungen, also zum Beispiel Prämie, die ihr habt im Unternehmen, Urlaubs-, Weihnachtsgeld, 13. Gehalt und so weiter und so fort, die sollen sofort direkt auf euer Investmentkonto reingehen. Wenn ich schon weiß, wie sieht mein Haushaltsbuch, wenn ich schon klare Struktur habe für meine Kontosysteme, dann die nächste Frage ist tatsächlich, wie ist meine Risikobereitschaft? Wie gehe ich mit dem Thema Risiko um? Wie gehe ich mit dem Thema tatsächlich langfristige Strategie um? Und bei der Geldanlage gilt grundsätzlich grundsätzlich eine Regel. Je höher die erwartete Rendite, desto höher ist Risiko. Und das hat sich seit Jahren nicht verändert. Also alle diejenigen, die wollen jetzt aktiv an der Börse, an der internationalen Märkte unterwegs sein, müssen mit dem Risiko rechnen. Ja? Anderes geht nicht. Extrem wichtiger Punkt ist Diversifikation. Einer der berühmtesten, also Wealth Manager, Warren Buffett, er hat gesagt, don't put all eggs in one basket. Das bedeutet, euer Portfolio sollte wirklich breit gestreut sein zwischen verschiedenen Produkten, verschiedenen Assetklassen und Anlagehäusern. Wenn ich weiß schon, dass ich sehr konservative Anlegerin bin, dass ich Investorin bin, die nicht so gut schlafen kann, wenn die Märkte gehen 10-20% nach unten, dann für mich geeignet sind so klassische Produkte wie öffentliche Anleihe, Tagesgeldkonto, Festgeld, Renten und Geldmarktfonds. Wenn ich in der Lage bin, tatsächlich mit einem bisschen höherem Risiko einzugehen, dann kann ich starten mit dem Indexfonds, aktive, passive Indexfonds oder sonstige Anleihe. Und wenn ich genau weiß, dass ich ziemlich lange Zeithorizont habe oder wo ich weiß, wo ich zwei kleine Kinder habe, dann macht es Sinn, natürlich auch in höheres Risiko einzugehen bei der Zeithorizont, um mein Portfolio aufzubauen und von allem Portfolio teilweise sich erholen von den Krisezeiten, ist natürlich viel, 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 viel größer. Deswegen extrem wichtiger Punkt ist Diversifikation nicht durch die verschiedenen Assetsklassen. Assetsklassen, das sind grundsätzlich Finanzprodukte, ja, also wie Anleihe, Aktien, Fonds, Gold, Edelmetalle, Immobilien und so weiter. Sondern ist extrem wichtiger Punkt, euer Portfolio so zu gestalten, dass man auch natürlich entsprechend andere Unternehmen, andere Branchen und Sektoren hat, ja. Also bitte nicht alles klassische Finanzbranche Geld zu packen oder nur klassisch so Automobilbranche, sondern das geht wichtig darum, durch quer alle verschiedenen Branchen, FMCG-Branche, Thema Nachhaltigkeit, Thema Technologie ist auch natürlich dabei und ist extrem wichtig natürlich durch die verschiedenen Sektoren und Regionen. Ja, wie soll die Portfolio aussehen? Da zeige ich kurz andere Folie dazu. Wichtig ist tatsächlich bei Geldanlage richtige Budgeting-Mindsets zu entwickeln. Deswegen, das ist so berühmte Budgeting-Rule, die sagt, 50% euer Nettogehalt sollte in wirklich klassische Needs gehen. Also das heißt, euer Mieter, Lebensmittel, Krankenversicherung, private Versicherung, Kfz und so weiter und so fort. 30% sollte auf das klassische Thema gehen wie Wants, also Weiterbildung, Dining Out, Einkaufen und so weiter und so fort. Und natürlich Ziel ist, 20% auf dem Savings, also Investmentkonto zu packen und dann langfristig euer Vermögen aufzubauen. Wenn ich schon weiß, dass ich eine bestimmte Ziele habe zu erreichen und wenn ich weiß, über welche Summe habe ich es momentan zur Verfügung, um einzulegen, dann die nächste wichtige Schritt ist tatsächlich magische Dreieck der Geldanlage. Das ist so ein klassisches Tool, die wir in der Finanzbranche als Beraterin nutzen, um Kunden nochmal die gesamte Struktur und Vermögensaufbauportfolio aufzubauen. Da oben sieht man Ertrag, das ist so klassische Rendite, die ihr durch die Zinsen und Dividendenerträge natürlich ermöglicht habt, ziemlich große Wertsteigerung in euer Portfolio. Zweiter Aspekt ist Sicherheit. Das sind die Produkte, das sind die Kapitalanlage, die gehören zu sehr, sehr konservative. Ja, also das heißt Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, Bausparvertrag, Riester-Renteprodukte. Und dann haben wir Verfügbarkeit, das heißt Liquidität. Wie lange muss ich warten, um mein Geld oder um Zugriff zu meinem eigenen Geld zu haben? Das sind grundsätzlich diese drei Punkte. Dadurch, dass das Dreieck ist, das heißt, man kann diese drei Sachen nicht gleichzeitig haben in einem bestimmten Produkt. Man findet nicht Produkt, die gleichzeitig extrem hohe Renditeerwartung bringt und ist extrem sicher. Und auf der anderen Seite schnell verfügbar. Nee, das geht nicht. Aber wir wissen ganz genau, dass wir haben schon jetzt unsere Ziele definiert. Wir haben kurzfristige Ziele, die gelten grundsätzlich für diesen Bereich Sicherheit, Verfügbarkeit. Wir haben natürlich die mittelfristigen Ziele, die gelten ungefähr hier. Ich hoffe, ihr seht mein Spotlight jetzt gerade. Und dann, wir haben langfristige Ziele. Das sind alle Ziele, die wir hier packen. Alles mehr als 7 Jahre kommen hier tatsächlich. Und das können wir natürlich mit dem Sprechen auf einer Seite Produkte aussuchen oder auswählen, die hohe Ertrag bringen durch die Dividende, Verzinsung, aber gleichzeitig sind sie natürlich mit dem Risiko verbunden. In Deutschland gibt es grundsätzlich 5 verschiedene Risikoklassen. Risikoklasse 1, das bedeutet, ich gehe in Portfolio, sehr konservative Portfolio und da sind gut geeignet die Produkte wie Anleihe, also fast festverzinsen Wertpapiere. Je längere Zeithorizont man hat, dann hat man natürlich auch Möglichkeiten, hohe Rendite zu erwirtschaften. Und dann kann man zum Beispiel zu Portfolio Wachstum oder Kapitalgewinn gehen. Da hat man natürlich ansprechend zwischen 60-70% Aktien im Portfolio versus 30-40% Anleihe im Portfolio. Welche Produkte gibt es überhaupt auf dem Markt? Wir haben so klassische Produkte, die momentan zur Verfügung stehen, um Geld zu vermehren und langfristige Vermögen aufzubauen. Von der klassischen Aktienanleihe, wir haben natürlich auch offene Fonds, dazu gehören so klassische Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds. Wir haben ETFs, wir haben Zertifikate und Derivate. Die letzten zwei gehören tatsächlich zusammen. Riskante Produkte, dann würde ich in erster Stelle das nicht empfehlen als Wahl Nummer 1, um hohe Rendite zu erwirtschaften, sondern würde ich mich in erster Stelle auf den anderen Aspekte konzentrieren. Und was sind grundsätzlich Aktien? Eine Aktie ist Anteil an einem Unternehmen, also eine sogenannte Aktiengesellschaft. Und ihr als Investorinnen, als Anlegerin, ihr besitzt Teil einer echten Firma. Welche Vorteile habt ihr? Euer Geld ist tatsächlich durch die Inflation, gegen Inflation geschützt. Ihr habt unbegrenzte Möglichkeit nach oben. Je nachdem, wie die Unternehmen sich entwickeln, je nachdem, wo die Unternehmen expandiert, kann man wirklich von 300 pro Aktien gehen bis 600 oder mehr. Im Idealfall kaufe ich eine Aktie und behalte ich jahrelang. Heutzutage ist das denn diese Strategie leider nie so effizient. Warum? Weil wir leben gerade mit sehr, sehr unruhigen und unstabilen Zeiten. Also das reicht nicht, ein Aktienportfolio zu kaufen und dann nach den 15 Jahren das nochmal dazu, sondern muss man aktiver tatsächlich diese Aktien beobachten und Änderungen dazu anzupassen. Durchschnittliche Aktienrendite liegt zwischen 7 bis 8% in der Vergangenheit. Bei Aktien hat man natürlich auch Risiken. Das könnte sein, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Als Beispiel Wirecard von einigen Jahren. Zweiter Punkt, politische Risiken, was wir jetzt gerade in der Ukraine-Russland-Krise sehen oder Corona-Konflikt. Dann haben wir natürlich auch das Thema Währungsschwankungen. Könnte sein, dass die Europäische Zentralbank verändert die Zinsen und dann anspricht das natürlich direkt die Aktien. Und mit Aktien kann man es möglich ist tatsächlich totale Verlust rechnen. Hier ist 50 Jahre Aktienrendite-Dreieck. Die zeigt nochmal, welche Rendite in welchen Jahren waren bei einer bestimmten quasi Aktienportfolio. Und man sieht ganz genau, dass zum Beispiel im Bereich damals, 2008, 2009, damals diejenigen Leute, die haben in Aktienportfolio investiert. Und im Subprime-Crisis auf dem US-Markt Geld angelegt und ausgezahlt, haben tatsächlich richtige Verluste von 40% gemacht. Ja? Diejenigen, die haben nichts mit dem Portfolio weitergemacht, sondern gewartet. Dann haben wir im nächsten Jahr tatsächlich waren wieder im Plus. Genau das gleiche Prinzip, das war 2002, 2003, Dotcom-Blase. Also man sieht, dass grundsätzlich 50 Jahre Aktien-Dreieck von DAX bringt letztendlich in meisten Fällen tatsächlich positive Rendite. Im Gegensatz zu Aktien haben wir klassische Anleihen. Anleihen, das sind festverzinsende Papiere, wo ihr als Investorinnen eine Kredit an Unternehmen oder einen Staat gebt. Für diesen Kredit bekommt ihr klare Rückzahlungszeitpunkt. Ihr weiß ganz genau, dass euer Geld kommt in 3, 5 oder 10 Jahren. Im Fall eines Bankrott enthaltet ihr fast erstens euer Geld zurück. Bei Anleihe habt ihr regular Einkommen, geringen Einkommen, aber tatsächlich regulare Einkommen. Und im Vergleich zu Aktien, Anleihe haben extrem geringe Schwankungen. Aber es gibt natürlich auch Risiken bei Anleihen. Erstens politische Risiken, Währungsschwankungen zum Beispiel oder die Situation auf dem Markt. Das alles kombiniert konnte dazu führen, dass die Anleihe werde nicht attraktiver für die Investoren. Und das sehen wir jetzt gerade in der Situation in Deutschland und auch in EU-Ländern. Anleihe sind momentan unattraktiv für Investoren, weil die bringen natürlich entsprechend extrem geringen Einkommen. Wir haben momentan Nullzinspolitik, wir haben höhere Inflationsrate und ECB ist momentan mit dem Kurs oder mit der Aussage, diese Preise und diese Verzinsung tatsächlich zu behalten. Welche Alternative habe ich als Anleger? Als Anlegerin habe ich natürlich andere Alternativen. Das sind sogenannte Fonds. Fonds, das ist ein Mix von verschiedenen Produkten, von verschiedenen Themen, Regionen. Das heißt, in einen Fonds kann ich investieren, entweder in Aktien oder in Immobilien oder in Anleihe. Warum mag ich Fonds privat? Weil ich kann auch selber entscheiden, welche Fokus möchte ich in meiner Strategie haben. Falls ich ganze meine Portfolio in nachhaltige Themen packen möchte, dann ist gute Möglichkeit, es durch die Fonds zu machen. Mit dem Fonds habe ich natürlich Zinseszinseffekt. Das heißt, alle meine Dividende werden nicht ausgeschüttet, sondern sie werden weiter reinvestiert. Vorteil bei den Fonds ist natürlich aktiv, dass die aktiv gemanagt sind. Das heißt, da sitzt jemand wie ich und stellt die Portfolio zusammen. Risiken bei Fonds sind natürlich, man könnte das theoretisch entscheiden für das falsche Thema, Region oder Anlageklasse. Das könnte sein, dass Fondsmanager macht keinen guten Job, und natürlich Fondsmanager ist teuer, ne? Weil das ist schon nicht das klassische so digitale Produkt, sondern das ist tatsächlich richtige Manpower, die man davor braucht. Fondsgebühren, das sind letztendlich die große Aspekte, warum viele Leute entscheiden sich weg von Fonds und suchen alternative Geldanlage. Normalerweise, wenn ich einen Fonds kaufen möchte, das kostet mich im Jahr zwischen 1,3, 1,7, 1,8 bis 2% pro Jahr von der Summe, die ich anlegen möchte. Ganz häufig beim vielen Fonds kommt zusätzlich sogenannte Ausgabeaufschlaggebühr. Das ist zusätzliche Summe, die ich bezahlen müsse, wenn ich Fonds kaufe oder verkaufe. Jetzt kommt natürlich der nächste Punkt. Investmentfonds Alternative. Heutzutage kann man als Anlegerin in verschiedenen Aktienfonds, Immobilienfonds oder Rentefonds investieren. Man muss nicht Immobilien ausschließlich besitzen, sondern man kann schon theoretisch in Immobilienfonds oder Immobiliengesellschaften anzulegen. Ganz populär sind natürlich Mischfonds. Also da sind die Fonds, die investieren in unterschiedliche Assetklassen, Zusammensetzung vielleicht von Aktien und Anleihen. Als Alternative hat man natürlich auch passive Fonds, sogenannte ETFs. ETFs, Exchange Traded Funds, das sind börsengehandelte Wertpapiere, die einen Index nachgebildet. Also das heißt, ihr als Investoren, ihr kauft nicht 40 Unternehmen von den DAX oder MDAX oder SDAX, sondern ihr mit ein ETF könnt ihr die gesamte Index nachzubilden und im Portfolio haben. Warum mag ich ETFs? Weil ETFs geben mir extrem große Diversifizierungspotenzial. Ich kann mischen mit den verschiedenen ETFs durch die verschiedenen Themen, Regionen, Branche und auch Assetklassen. ETFs, genauso wie klassische Fonds, geben mir Absicherung gegen Inflation, weil ich investiere letztendlich in echte Firmen. Idealerweise kann ich selber in ETFs sehr lange Zeit investieren und dann bleiben. Mit ETFs hat man natürlich gleiche Effekte wie beim Fonds und Aktien, so Zinseszinseffekt. Es gibt ganz viele ETFs, die tatsächlich steuereffizient sind. Und ETFs von allem haben extrem geringe Kosten im Vergleich zu klassischen Fonds. Wie gesagt, wo die Kosten bei Fonds liegen zwischen 1,3 bis 2%. Für die ETFs bezahle ich heutzutage 0,2-0,4%. Wenn ich in eine bestimmte Branche gehen möchte, wie zum Beispiel Technologieunternehmen oder nachhaltige Thema oder vielleicht eine fokusorientierte Thema wie Healthcare zum Beispiel, dann bezahle ich ein bisschen mehr für die ETFs, aber nicht mehr als 0,6-0,7%. Aber natürlich wie beim alle Wertpapier hat man Risiken bei Aktien. Politische Risiken, Zinsänderungen, Zahlungsfähigkeiten und natürlich im Fall, wenn die Währung schwankt, das natürlich beeinflusst meine gesamte Portfolio. Hier sind einige tatsächlich ETFs, die in Frage kommen könnten. Wie gesagt, man kann in sehr konservative ETFs-Paket anlegen, also klassische Anleihe-ETFs oder klassische Staatsanleihe-ETFs, Unternehmensanleihe. Man kann in klassische so chanceorientierte Aktien-ETFs investieren. Und dann guckt man sich eine bestimmte Branche wie zum Beispiel Robotik, Automatisierung, FMCG-Branche, Wachstumaktien, Value-Aktien und so weiter und so fort. ETFs bilden auch klassische Rohstoffe. Man kann in Gold-ETFs investieren, Platten, Silber, Energieunternehmen und so weiter und so fort. Möglichkeiten gibt es extrem viel. Heutzutage haben wir 7200 verschiedene ETFs, die auf dem Markt jetzt zugelassen sind. Es gibt 1200 Anbieter, die ETFs zur Verfügung stellen. Wie sieht grundsätzlich die Anlageprozess? Also erstens, ich muss natürlich meine Ziele definieren. Das, was wir schon am Anfang gesagt haben. Meine Anlagehorizontdauer, mit welcher Renditeerwartung gehe ich rein, welche Risikobereitschaft bin ich. Bin ich Risikoklasse 3, 4 oder vielleicht 5 für die langfristige Zeithorizont? Zweiter Aspekt ist Portfolioallokation. Wo möchte ich investieren als private Investorin? Es macht immer Sinn, tatsächlich da investieren, wo man sich mit den Branchen, Sektoren oder Themen gut auskennt. Ihr seid mit dem FMCG-Branche unterwegs, dann weiß die ganz genau, ach jetzt gerade, was passiert ist. Ihr habt bessere Überblick als klassische so Anlegerin. Also das kann man auf jeden Fall von dieser Branche sehr gut auch profitieren. Dritter Aspekt ist, wie soll mein Portfolio ausgewichtet sein? Wie soll mein Portfolio aussehen? Welche Assetsklasse sind für mich momentan geeignet? Kann ich mich jetzt eine Immobilie leisten oder muss ich erst eine gewisse Summe auf der Seite anlegen, investieren, sparen und in ein paar Jahren Immobilien dazu kommen? Und der dritte Aspekt ist natürlich Portfolioallokation umzusetzen. Wo kann man das machen und wie kann man das machen, zeige ich euch gleich. Bei ETFs ist wichtig, auch verschiedene Faktoren berücksichtigen, wenn ihr schon jetzt Zeit nehmt für die Recherche. Also erst müsst ihr gucken, welche ETFs sind auch für die deutsche Anleger überhaupt zugelassen. Es könnte sein, dass manche, besonders US-ETFs, sind an der klassischen deutschen Handelsplätze nicht zugelassen für die Investoren. Wie decke ich meine Portfolio ab tatsächlich? Welche Unternehmen sollen im Portfolio sein? Wo und wie kann ich tatsächlich ETFs handeln? Extrem wichtige Punkte sind natürlich Kosten. Jede ETFs kostet, jede Konto oder Wertpapierdepot kostet eine Depotgebühren und Kontogebühren. Ihr müsst auch berücksichtigen die Transaktionengebühren oder Spread, also Unterschiede, wenn man kauft und verkauft ETFs. Und der dritte Aspekt ist natürlich die steuertransparente ETFs auszusuchen. Es gibt einige, die tatsächlich sehr steuernfreundlich sind und es gibt einige, die tatsächlich steuernoptimaler sind. Wenn ich schon weiß, dass ich langfristig Vermögen vermehren möchte, dann habe ich für euch so zwei verschiedene so quasi Portfolio vorbereitet. Eine, die liegt tatsächlich Geld in der klassischen Aktien-ETFs. Also das ist das Portfolio, wo man die meisten Gewichtung liegt tatsächlich an den USA, Europa, aber auch Schwellenländer wie Indien, Pakistan. Man hat natürlich auch 9% Eurozone, also Euro-Stocks-Raum. Man hat auch Pazifik und dazu Kanada. Auf der anderen Seite für die klassische konservative Anlegerin, das ist Auswahl von ETF mit erstens kurzen Laufzeiten und zweitens natürlich geringen erwarteten Einkommen. In diesem Fall würde ich Portfolio mit 65-70% in Staatsanleihe anlegen und Rest in Unternehmensanleihen. Was mache ich, wenn ich eine Summe zur Verfügung habe? Lasst uns davon ausgehen, ihr habt einen Bonus bekommen von 5.000 Euro und es gibt zwei Möglichkeiten, wie kann ich das anlegen. Eine Seite möchte ich das kurzfristig anlegen, dann welche Produkte sind für mich geeignet? Klassische konservative Produkte wie Festgeld, Tagesgeld, Flexgeld. Auf alle diese drei Produkte bekommt man in Deutschland keine Verzinsung. Es gibt einige Länder wie Frankreich zum Beispiel oder Niederlande, die immer noch 2-2,5% man bekommen kann, aber tatsächlich ziemlich selten und da muss man dann Geld tatsächlich Minimum ein Jahr oder 3 Jahre packen. Wenn ich weiß, dass ich diese 5.000 Euro langfristig anlegen möchte, dann sind für mich geeignet die Themen wie Aktien, Anleihen, ETFs, die gleichzeitig die beide Werte anbilden. Wichtig ist, wie gesagt, nicht alle Eier in einen Korb legen und man sollte tatsächlich investieren nur in diese Unternehmen, deren Geschäft man versteht und kann von allem. und bitte nicht auf die kurzfristige Stimmungen auf dem Markt reagieren. Das macht nur die Investoren nervös. Das macht euer Portfolio nervös. Sondern wirklich immer Ziel vor den Augen haben, am Ball zu bleiben und weiter einsparen. Hier als Beispiel, was passiert, wenn ich 5.000 Euro anlege und ich habe Zeithorizont von 10 Jahren und ich bin Risikoklasse 4. Das heißt, 70% investiere ich im Portfolio, die Aktien bildet, zum Beispiel ETFs-Aktien, und 30% bildet Anleihe-ETFs. Nach dem 10 Jahren habe ich insgesamt 5.000 Euro eingezahlt. Und abhängig davon, wie die Werte sich entwickeln, wie die Marktkonjunktur ist, wie die wirtschaftliche Lage ist, geopolitische Lage, kann ich erwarten zwischen 7.800 bis 11.900 Euro zur Verfügung. Wenn ich genau diese Strategie vergleiche, wenn ich das zum klassischen Vermögens, an eine klassische Hausbank oder Bankfiliale gehe, dann sieht man tatsächlich Unterschied in den gesamten Kosten, die ich habe. Und man sieht natürlich auch die gesamte Vermögen. Wenn ich eingezahlt durch die klassische Digital-Plattformen, dann kann ich rechnen mit 11.150 Euro. Das heißt, das spricht 4,4 Rendite pro Jahr. Wenn ich das durch die Bank mache, dann kostet mir das dann letztendlich nach dem 5 Jahre Horizont habe ich zur Verfügung 9.600 Euro. Dadurch, dass die Bank nehmen zusätzliche Kosten. Das ist eine Alternative. Anderer Aspekt ist, was passiert, wenn ich größere Summe zur Verfügung habe? Lass uns davon ausgehen, das ist zwischen 50 bis 100.000 Euro. Wenn ich mit dem Rendite von 1% rechne, dann nach 5 Jahren habe ich zusätzlich bei der Summe 100.000 Euro, habe ich zusätzlich 5.000 Euro zur Verfügung. Wenn ich diese Summe nicht auszahlen lasse, sondern weiter besparen oder weiter zusätzliche Bonus oder Prämie dazu reinpacke, dann nach 30 Jahren kann ich mich über 134.000 freuen. Aber wenn ich weiß, dass mein Anlagehorizont und von allem Risikobereitschaft viel, viel länger ist, wie zum Beispiel 7, 8 oder 10 Jahre, dann kann ich mit einer hohen Renditeerwartung gehen, zum Beispiel 5%. Bei 5% nach 5 Jahren habe ich fast 130.000 Euro zur Verfügung. Nach 15 Jahren habe ich 207 und nach 30 Jahren habe ich fast 430.000 Euro. Wichtig ist auch genau beim großen Summe, wie zum Beispiel 50.000 Euro oder 100.000 Euro, nicht alles auf der einen Karte sitzen. Nicht nur in Einzelaktienprodukte da Geld parken oder 2, 3 ETFs, sondern Portfolio diversifizieren und optimieren. Und wo finde ich die richtigen Finanzprodukte? Man hat grundsätzlich viele Optionen. Erstens, man geht zu klassischen Finanzberater, die in der Bankfiliale sitzt, und dann die Kolleginnen oder Kollegen, die helfen euch, Portfolio zusammenzustellen. Zweite Alternative ist, man geht zu Online-Bank, Online-Broker und dann eröffnet man Wertpapiere-Depot und startet man mit dem Handel. Dritte Option ist, man tradet alleine. Das heißt, man sucht eigene Plattform, wo man nicht nur Aktien, sondern ETFs und Fonds gleichzeitig kaufen kann. Und vierte Alternative, die ihr habt, das ist sogenannte Robo-Advisor. Digital Vermögensverwalter, die helfen euch, euer Portfolio zusammenzustellen und weiter optimieren in Umschichten. Wenn ich eine Aktien, Anleihe, ETFs, Fonds kaufen möchte, dann muss ich entsprechend eine Depot bei einer Depotbank eröffnen. Und nach den wenigen Tagen nach der Öffnung bekommt ihr natürlich entsprechend die Kontonummer und Verrechnungskonto. Und auf diesem Verrechnungskonto oder sogenannte Referenzkonto könnt ihr regelmäßig eine zum Beispiel monatliche Sparrate von 100 Euro überwiesen und diese Summe wird weiter quasi langfristig investieren. Wichtig ist tatsächlich zu betrachten, dass die Banken verwalten eure Wertpapiere treuhandisch. Also das heißt, in Falls eines Insolvenz der Bank oder Dienstleister, immer habt ihr als Investorinnen immer habt ihr noch Anspruch für die Anteile, die ihr investiert habt. Momentan die Sondervermögensgrenze liegt bei 100.000 Euro. Also das heißt, bis 100.000 Euro euer Vermögen ist sicher. Sobald die Wertpapiere Depot steht, man kann, wie gesagt, als Alternative Robo-Advisor nutzen. Also wie gesagt, digital Vermögensverwalter, die helfen euch, Portfolio zusammenzusetzen. Es ist alles komplett digital abgewickelt. Ihr als Kundinnen beantwortet auf dem Fragenkatalog, dann die Robo-Advisor bereitet die Portfolio vor, schlagt euch die Anlagestrategie, ihr könntet das zustimmen, verändern die Strategie und dann der Robo-Advisor übermittelt die Daten an der Partnerbank, also Bank, wo tatsächlich Geld liegt und da, wo die Depot wird geöffnet. Also das heißt, ihr als Anlegerin, ihr müsst nicht mit dem Thema Depoteröffnung, Wertpapiere Depoteröffnung sich kümmern, sondern das macht alleine tatsächlich Robo-Advisor. Sobald die Wertpapiere Depot eröffnet ist, wird Geld automatisch investiert. Wichtig ist, das zu betrachten, dass beim Robo-Advisor fällen auch natürlich jährliche Kosten und die liegen zwischen 0,6 bis 1%. Ihr könnt jederzeit euer Portfolio auflösen ohne zusätzliche Kosten. Ihr könnt sagen zum Beispiel, jedes Monat möchte ich eine bestimmte Summe anzulegen und dann kann man loslegen. Wichtig ist bei dem Geldanlage tatsächlich zu betrachten, dass mehr als 2/3 euer Endkapital kommt tatsächlich durch die Zinsen, wird generiert. Also das heißt, wenn ihr monatliche Sparrate von 150 Euro habt und dann liegt ihr Geld mit dem Rendite 6,8% mit dem 30-Jahre-Zeithorizont, dann habt ihr zum Schluss 170.000 Euro zur Verfügung. Als Anlegerin habt ihr nochmal natürlich steuerfrei Vorteil 801 Euro ist Steuerfahren für euer Kapitalerträge für die ledige Personen, die in Familie haben, 1.602 Euro. Und aktuell ist 9.744 als jährliche Gesamteinkommen ist grundsätzlich steuerfrei. Und last but not least wollte ich euch nochmal so kurzen Überblick geben tatsächlich. Gerade jetzt, was passiert auch mit dem Covid, aber auch direkt von dem Russland- und natürlich Ukraine-Konflikt. Viele Branchen sind tatsächlich durch den Konflikt und Krise betroffen. Und dazu führt, dass die Volatilität auf den Märkten ist extrem hoch. Die Aktien, die Kurse von viele Unternehmen schwanken extrem. Regel ist natürlich, wer im Kurstief verkauft, realisiert echte Verluste. Also bitte jetzt keine ungeduldige Movements zu machen. Falls ihr schon jetzt eine Portfolio habt, bitte verkauft ihr es das nicht, sondern bleibt ihr am Ball und es ist momentan sehr gute Möglichkeit, tatsächlich zusätzlich investieren, wo die Kurse gerade tief stehen. Und natürlich die große Vorteil hat man die Sparplanmöglichkeiten. Also die beste Zeit, Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Jetzt ist die zweite beste Zeit. In diesem Sinn, ich bedanke mich und ich freue mich über alle Fragen. Dankeschön.
Super, Karina.